Ja, heute darf man die Predigt hören vom Kurt über den Haggai, Prophet Haggai, über das erste Kapitel. Der Haggai ist ein kleiner Prophet, der ist der drittletzte Prophet im Alten Testament, wenn man zurückblättert von Matthäus. Und der Kurt hat mich gebeten, damit wir ein bisschen den Zusammenhang haben, den geschichtlichen, wo das der Haggai gelebt hat, soll ich ein paar Passagen aus dem Esra-Buch lesen. Es war nämlich in dieser Zeit, wo das Israel-Volk abgefallen ist vom Herrn und der Herr hat das Volk strafen und hat sie in Gefangenschaft geführt. Der Nebukadnezar ist gekommen, ist nach Jerusalem gezogen, hat Jerusalem und den Tempel zerstört und niedergerissen und alles ist in Ruinen gelegen. Und die Jeremia, der hat ja das vorausgesagt, dass sie 70 Jahre lang werden weg sein und 70 Jahre lang Jerusalem in Trümmer wird liegen. Und dann ist es gekommen, dass ein neuer König gekommen ist, nach dem Nebukadnezar, das war der Kyros, der hat Babel erobert. Und im ersten Jahr vom Kyros hat er eigentlich den Befehl gegeben, dass man soll den Tempel wieder aufbauen, weil Gott ihm das persönlich gesagt hat. Da werden wir jetzt miteinander lesen. Und der Haggai, der ist auch eben mit den 50'000 Juden, die es waren, ist er zurückgekommen, die erste Welle, und ist nach Jerusalem gekommen. Und er hat dort geweissagt. Ja. Jetzt würde ich gerne aus dem Buch Esra, Kapitel 1, Vers 1, mal die erste Tranche lesen. Und im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, damit das Wort des Herrn erfüllt würde, das durch den Mund Jeremias ergangen war, da erweckte der Herr den Geist des Kyros, des Königs von Persien, so dass er durch sein ganzes Königreich auch schriftlich bekannt machen und sagen ließ, so spricht Kyros, der König von Persien, der Herr, der Gott des Himmels hat mir alle Königreiche der Erde gegeben und er selbst hat mir befohlen, ihm ein Haus zu bauen in Jerusalem, das in Juda ist. Wer irgend unter euch zu seinem Volk gehört, mit dem sei sein Gott. Und er ziehe hinauf nach Jerusalem, das in Juda ist, und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israel. Er ist Gott in Jerusalem. Und jeder, der noch übrig geblieben ist an irgendeinem Ort, wo er sich als Fremdling aufhält, dem sollen die Leute seines Ortes helfen mit Silber und Gold, mit Gütern und Vieh sowie freiwilligen Gaben für das Haus Gottes in Jerusalem. Da machten sich die Familienhäupter von Juda und Benjamin auf, die Priester und Leviten, jeder, dessen Geist Gott erweckte, um hinaufzuziehen und um das Haus des Herrn zu bauen, das in Jerusalem ist. Und dann sind sie wirklich gegangen, 500, ja, das ist vor 2'500 Jahren, 2'600 Jahren, über den Daumen gesagt. Dann sind sie zuerst heimgekommen und dann mussten sie zuerst wieder leben, ihre Häuser, essen und trinken, versorgt sich werden. Und ein Jahr später haben sie sich in Jerusalem versammelt und haben angefangen, den Bau anzufangen. Dann lese ich weiter im Kapitel 4, Vers 1. Als aber die Widersacher Judas und Benjamin hörten, dass die Kinder der Weggeführten dem Herrn, dem Gott Israels, den Tempel bauten, da kamen sie zu Zerubabel und zu den Familienhäupter und sprachen zu ihnen, wir wollen mit euch bauen, denn wir wollen euren Gott suchen, gleich wie ihr. Opfern wir ihm nicht seit der Zeit Assarhaddons, des Königs von Assyrien, der uns hierher gebracht hat? Aber Zerubabel und Jeschua und die übrigen Familienhäupter Israels antworteten ihnen, es geziemt sich nicht, dass ihr und wir miteinander das Haus unseres Gottes bauen, sondern wir allein wollen dem Herrn, dem Gott Israels, bauen, wie es uns der König Kyros, der König von Persien, geboten hat. Da suchte das Volk im Land die Hände des Volkes Juda schlaff zu machen und sie vom Baum abzuschrecken. Und sie warben Ratgeber gegen sie an, um ihr Vorhaben zu verhindern. Solange Kyrus, der König von Persien, lebte, bis Darius, der König von Persien, zur Regierung kam. Als aber Ahasveros König wurde, schrieben sie zu Anfang seiner Regierung eine Anklage gegen die Einwohner von Juda und Jerusalem. Und dann ist der Brief zum König gekommen und der König hat dann geantwortet im Vers 18. Der Brief, den ihr an uns gesandt habt, ist mir deutlich vorgelesen worden. Und ich habe Befehl gegeben und man hat nachgeforscht und gefunden, dass diese Stadt sich von alters her gegen die Könige empört hat und dass Aufruhr und Aufstände darin verübt worden sind. Auch sind mächtige Könige über Jerusalem gewesen, die über alles geherrscht haben, was jenseits des Stromes ist, und denen Steuer, Zoll und Weggeld zu entrichten war. So gebt nun Befehl, dass man diesen Männern wehre, damit diese Stadt nicht gebaut wird, bis es von mir angeordnet wird. Und seid hiermit gewarnt, dass ihr in dieser Sache keinen Fehler begeht. Denn warum sollte der Schaden groß werden? Zum Nachteil für die Könige. Als nun der Brief des Königs Artasasta von Rehum und Simsai, dem Schreiber, und ihren Genossen verlesen worden war, eilten sie nach Jerusalem zu den Juden und wehrten ihnen mit Gewalt und Macht. Damals hörte das Werk am Haus Gottes in Jerusalem auf, und es kam zum Stillstand bis in das zweite Jahr der Regierung des König Darius von Persien. Die Propheten aber, die der Prophet Haggai und Zacharia, der Sohn Iddos, weissagten den Juden, die in Juda und in Jerusalem waren, im Namen des Gottes Israels weissagten sie. Da machten sich Serubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, auf und fingen an, das Haus Gottes in Jerusalem zu bauen. Und mit ihnen die Propheten Gottes, die sie unterstützten. Soweit der geschichtliche Zusammenhang. Es ist sehr viel gewesen, aber dass wir zusammenhängen.
Liebe Gemeinde, wir wollen heute eine Betrachtung zum Buch Haggai, Kapitel 1 machen, unter dem Titel Haus Gottes. Wie wir eingangs gehört haben, Haggai gehört zu den sogenannten kleinen Propheten, die in der Bibel am Schluss des Alten Testaments aufgeführt sind. Der Name Haggai bedeutet fest. Über seine Person wird uns sonst in der Bibel nichts berichtet. Wir haben nur die Stelle von Esra, wo da gesagt wird, dass Haggai aufgestanden ist als Prophet. Er lebte zur Zeit Zacharias, Esras und Nehemias. Das Buch umfasst zwei Kapitel. Unsere heutige Betrachtung setzt sich mit dem ersten Kapitel auseinander. Zuerst wollen wir ganz kurz nochmals den geschichtlichen Überblick uns verschaffen. Matthias hat ja bereits schon einiges erwähnt. Gerafft zusammengefasst verhielt es sich wie folgt. Unter Nebukadnezar wurden die Juden in mehreren Wellen aus dem Land Israel nach Babylon deportiert. Damit das Landgebiet von Israel unter der Herrschaft von Nebukadnezar blieb, wurden ganz loyale Volksgruppen, ganze Völkergruppen, wurden umgesiedelt nach Israel, in das Land Israel. Und diese Völkergruppen waren hauptsächlich Assyrer. Die Juden blieben dann 70 Jahre in babylonischer Gefangenschaft und Haggai zog mit dem ersten großen Zug der Juden 537 vor Christus aus der babylonischen Gefangenschaft zurück nach Jerusalem. König Kores oder Cyrus von Persien hatte ein Jahr zuvor das Edikt erlassen, das ist ein Gesetz, damit die Rückkehr des jüdischen Volkes nach Israel veranlasst wird. Die Juden wurden beauftragt, sie erhielten also den Auftrag, konkret das Haus Gottes in Jerusalem aufzubauen. Rund 40.000 Juden machten sich dann auf. Serubabel wurde von Kores eingesetzt als Statthalter. Oder es wurden immer Statthalter festgesetzt, die dann regieren mussten anstatt des Königs in den verschiedenen Provinzen. Und Serubabel wurde als Statthalter über Juda gesetzt und er ging hinauf, um den zerstörten Tempel wieder aufzubauen. Esra 3,10 berichtet uns, so legten die Bauleute die Grundmauern zum Tempel des Herrn. Aus dem Buch Esra erfahren wir auch, dass kurz danach die Arbeit am Tempelbau stehen blieb. Und das geschah für 14 Jahre. Es war nicht nur ein Monat, zwei Monate, sondern 14 Jahre etwa wurde nicht mehr gebaut an dem Tempel. Nach Kores wurde Ahasveros und nach ihm Darius König von Persien. Und Darius wurde etwa 522 vor Christus König. Und hier setzt nun das Buch Haggai ein. Wir wollen lesen Haggai 1, 1 bis 15. Im zweiten Jahr des Königs Darius, im sechsten Monat, am ersten Tag des Monats, geschah das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai zu Serubabel, dem Sohn Shealtiels, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn des Jozadak, dem hohen Priester, folgendermaßen. So spricht der Herr der Heerscharen: Dieses Volk sagt, die Zeit ist noch nicht gekommen, das Haus des Herrn zu bauen. Und das Wort des Herrn geschah durch den Propheten Haggai. Ist es für euch selber an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus verödet daliegt? Und nun, so spricht der Herr der Heerscharen, richtet euer Herz auf eure Wege. Ihr habt viel gesät, aber wenig eingebracht. Ihr esst, aber ihr werdet nicht satt. Ihr trinkt, aber ihr seid noch durstig. Ihr kleidet euch, aber es ist keinem warm. Und der Lohnarbeiter wirbt Lohn in einem durchlöcherten Beutel. So spricht der Herr der Heerscharen: Richtet euer Herz auf eure Wege. Steigt hinauf ins Gebirge und bringt Holz herbei und baut das Haus. Dann werde ich Gefallen daran haben und mich verherrlichen, spricht der Herr. Ihr habt nach vielem ausgeschaut, und siehe, es wurde wenig. Und brachtet ihr es heim, so blies ich hinein. Weshalb das, spricht der Herr der Heerscharen, wegen meines Hauses, das verödet daliegt, während ihr lauft, jeder für sein Haus. Deshalb hat um euretwillen der Himmel den Tau zurückgehalten, und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten, und ich habe eine Dürre gerufen über das Land und über die Berge und über das Korn und über den Wein und über das Öl und über das, was der Erdboden hervorbringt, und über die Menschen und über das Vieh und über allen Arbeitsertrag der Hände. Da hörten Serubabel und der hohe Priester Jeschua und der ganze Überrest des Volkes auf die Stimme des Herrn ihres Gottes und auf die Worte des Propheten Haggai, so wie der Herr ihr Gott ihn gesandt hatte, und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, im Auftrag des Herrn zum Volk: Ich bin mit euch, spricht der Herr. Und der Herr erweckte den Geist Serubabels, des Sohnes Shealtiels, des Statthalters von Juda, und den Geist Jeschuas, des Sohnes Jozadak, des hohen Priesters, und den Geist des ganzen Überrestes des Volkes, sodass sie kamen und sich an die Arbeit am Haus des Herrn der Heerscharen ihres Gottes machten, am 24. Tag des 6. Monats im 2. Jahr des Königs Darius. Soweit das Wort Gottes. In diesem Kapitel stellt Gott zwei Fragen und errichtet zwei Appelle an die Juden. Das Kapitel lässt sich in zwei Teile aufteilen, 1 bis 11 und 12 bis 15. Wir steigen ein in den ersten Teil. Das Wort des Herrn geschah durch Haggai zu Serubabel und Jeschua. Der Herr spricht den Bau des Hauses Gottes an. Gott hatte durch Kores den Befehl gegeben, das Haus Gottes aufzubauen. Die Grundmauern waren gelegt. Doch nun ruhte der Bau, bereits 14 Jahre lang. Weshalb ruhte der Bau? Das Buch Esra schildert uns zwei Aspekte. Auslöser des Stopps war das Legen der Grundmauern des Tempels. Esra 13. Sobald am Haus Gottes gebaut wird, kommt Widerstand vom Feind Gottes. Da heißt es: Als aber die Gegner Judas und Benjamins hörten, dass die Kinder der Wegführung dabei waren, dem Herrn, dem Gott Israels, einen Tempel zu bauen, da traten sie zu Zerubabel und zu den Familienoberhäuptern und sagten zu ihnen: Wir wollen mit euch bauen, denn wir suchen euren Gott wie ihr und ihm opfern wir. Esra 4, 1 bis 2. Was hat das mit dem Stopp zu tun? Wenn wir das lesen, denken wir, super, super ist das. Wir haben Hilfe, die Juden haben Hilfe und der Bau wird schneller abgeschlossen. Doch beim genaueren Hinlesen lesen wir am Anfang, was Gottes Aussage ist. Gegner Judas und Benjamins. Weshalb Gegner? Sie suchen dort von ja auch Gott. Gott aber sagt klar, es sind Feinde. Im Neuen Testament haben wir etwas Ähnliches, das wir lesen können, dass es Menschen gibt, die sagen, im Namen Jesu zu handeln. Und Jesus sagt zu ihnen: Ich habe euch niemals gekannt. Die Frage stellt sich nach der Beziehung zu Gott. Wer nicht zum Volk Gottes gehört, darf nicht mitbauen. Der Bau erfolgt sonst nicht gottgemäß. Deshalb wurde den anderen das verwehrt. Serubabel macht in seiner Antwort ganz klar, dass nur die Juden als Volk Gottes den Auftrag vom König bekommen haben. Der Auftrag lautete: Wer immer unter euch aus seinem Volk ist. So steht es in Esra 1,3. Das stößt natürlich auf Widerstand. Und Widerstand bringt vielfach die Gesinnung des Gegners zum Vorschein. Neid, Gefühl der Diskriminierung, das sind gute Nährböden für böse Pläne. Statt sich zurückzuziehen, entmutigen sie das Volk. Sie machen ihnen Angst. Sie nehmen Ratgeber, um gegen sie Rat zu halten, zum Sagen: Hört auf, stoppt den Bau. Und was passiert? Das Volk stoppt den Bau. Das ist der erste Aspekt. Jetzt der zweite. Die Gegner hatten Angst, dass der Bau unter Ahasveros, das ist der Nachfolger von Kyrus, weitergeht. Und sie wollten Nägel mit Köpfen machen. Ein Bauverbot sollte her. In ihrer Anklageschrift sehen wir etwas Listiges. Sie hatten etwas Wahres drin, verschwiegen aber, dass Kores einen Auftrag gegeben hat, nämlich den Tempel zu bauen. Dieses Vorgehen ist auch das Vorgehen des Feindes Gottes, des Teufels. In der Anklage wurde nur vom Aufbau der Stadt geschrieben, nicht vom Aufbau des Tempels, was natürlich alle Gebäude inklusive Tempel beinhaltete. Der Tempel wurde absichtlich nicht erwähnt, damit Ahasveros sich bei seinen Nachforschungen nicht mit dem Tempel befasste. Stattdessen sprachen sie vom Bau der bösen und aufrührerischen Stadt Jerusalem. Und tatsächlich, Ahasveros liest die Anklageschrift und lässt sie prüfen. Und tatsächlich, der Ruf einer bösen und aufrührerischen Stadt wurde bestätigt. Wie das? Wir wissen, dazumal, als Nebukadnezar Jerusalem eroberte, nahm er zuerst mal einen Teil des Volkes mit und ließ einen Teil der Juden zurück mit ihrem König. Und diese Zurückgebliebenen haben sich dann aufgelehnt gegen Nebukadnezar. Und Nebukadnezar ging dann hin und vernichtete die Stadt vollständig und nahm den Rest der Juden mit. Und diese Begebenheit des Auflehnens, das wurde niedergeschrieben. Und darum hat es eben Belang, was wir tun. Und was die Juden getan haben dazumal in Jerusalem, das hatte Belang. Ahasveros hat das gelesen und das diente für den Richterspruch. Und der Richterspruch war, Ahasveros befahl, dass die Stadt nicht wieder aufgebaut werden darf. Esra 4,21. Das Ziel der Feinde schien erreicht. Doch Gott, mit Gott rechneten sie nicht. Doch nun tritt Haggai auf. Doch Haggai, wir haben ja Haggai jetzt gehört, sagt er ihnen, diese Einflüsse, die haben ja Widerstand geleistet gegen euch. Die haben ja jetzt ein Bauverbot ausgesprochen. Ihr seid entschuldigt. Sagt er das? Nein. Haggai offenbart durch Gott einen weiteren Grund. Und ich denke, das ist der Hauptgrund des Baustopps. Da heißt es, so spricht der Herrscharen, dieses Volk sagt, die Zeit ist noch nicht gekommen, das Haus des Herrn zu bauen. Mit dieser Aussage wird der Bau hinausgeschoben. Jetzt kommt die erste Frage Gottes. Ist es für euch selber an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus verödet daliegt? Worauf will diese Frage hinaus? Geht es darum, dass das Volk nicht in getäfelten Häusern wohnen darf? Nein, es geht um etwas Grundsätzliches. Die Priorität des Volkes wird hier abgebildet. Das Problem heißt Gleichgültigkeit und Egoismus. Gleichgültigkeit den Anordnungen Gottes gegenüber, denn der Auftrag war klar. Sie sollten Gott ein Haus bauen. Wir wenden ein. Da war großer Druck. Die Feinde machten sich auf. Das stimmt. Aber hatten sie das Recht, diesem Druck die gleiche Gültigkeit zu geben, gleiche Gültigkeit zu geben wie dem Auftrag Gottes. Durch die Gleichsetzung wurde der Vorrang des Auftrags Gottes aufgehoben und damit konnten das Volk wählen, was sie wollten. Und sie wählten natürlich den bequemeren Weg. Der bequemere Weg ist immer, jedem Druck nachzugeben. Das ist bis heute immer das Gleiche. Wenn Druck kommt, ist der bequemste Weg, dem nachzugeben. Und was macht der Egoismus? Der Egoismus unterstützt das. Der Egoismus unterstützt diese Gleichgültigkeit. Der Egoismus ist jedem von uns eigen. Der Egoismus macht es den Juden leicht, vom Weiterbauen abzusehen. Der Egoismus spricht, es gibt Hindernisse. Der Egoismus spricht, wir können das später noch erledigen. Der Egoismus spricht, wo sehe ich jetzt meine Alternative? Antwort: Ich kümmere mich vorerst um mich, bis die Zeit für anderes reif geworden ist. Kennen wir das in unserem Leben? Gott hatte nicht geschwiegen. Er sagt: Richtet euer Herz auf eure Wege. Das Volk sollte jetzt einmal um sich herum schauen, was läuft. Und sie haben das in Lebensbedingungen gesehen, in denen sie sind. Gott hatte eingegriffen, Missernten auf allen Ebenen gebracht. Aber das Volk hatte nicht gemerkt, dass das zusammenhing. Jetzt stellt der Herr durch den Propheten Haggai den Zusammenhang vor ihre Augen. Ziel Gottes war es, das Herz des Volkes zu berühren. Deshalb sagt er: Richtet euer Herz auf eure Wege. Das Herz sollte angesprochen werden. Haggai 1,12: Da hörten Zerubabel, der Sohn des Shealtiels, und der Hohepriester Jeschua, der Sohn des Jozadak, und der ganze Überrest des Volkes auf die Stimme des Herrn, ihres Gottes, und auf die Worte des Propheten Haggai. Ist es nicht wunderbar, wie die Reaktion ausfällt? Keine Ausflüchte, keine Entschuldigungen, sondern Umkehr. Und die Antwort Gottes durch Haggai: Ich bin mit euch. Wie tröstlich, mutmachend und kräftigend für das niedergebeugte Volk der Juden. Der Auftrag Gottes war wieder ins Zentrum gerückt worden und der Bau wurde fortgesetzt. Das Haus Gottes konnte 4 Jahre später fertiggestellt werden. Gott gab Kraft und Mut. Doch was sagt es uns? Wenn wir vom Bau des Hauses Gottes hören, so gibt es im Neuen Testament auch ein Haus Gottes. Das ist die Gemeinde Jesu. Wir lesen dazu Epheser 2, 20 bis 22. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst der Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. 1. Petrus 2, 4 und 5: Zu ihm kommend als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar, lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott wohlannehmbar durch Jesus Christus. Denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. In diesen beiden Textstellen ist von einem Bau die Rede. Gott sagt uns in der Epheserstelle, dass wir aufgebaut sind und fordert uns im Petrusbrief auf, uns als lebendige Steine aufbauen zu lassen. Gott geht ganz klar davon aus, dass jeder, der an Gott glaubt, an Jesus Christus glaubt und von Neuem geboren ist, in seinem Bau eingereiht ist. Der Eckstein, Jesus Christus, und die Grundmauern, die Lehren der Apostel, sind gelegt. Wie damals unter Esra die Grundmauern gelegt worden sind, so sind diese für uns gelegt. Die Frage für uns stellt sich nicht, ob wir Steine am Bau sind, sondern ob wir lebendige Steine am Bau sind. Und wie damals unter Haggai stehen auch wir in der Gefahr, gleichgültig und egoistisch zu sein und damit keine lebendigen Steine. Der Egoismus spricht, werden meine Wünsche von der Gemeinschaft erfüllt? Der Egoismus spricht, was habe ich von der Gemeinschaft mit den Geschwistern? Der Egoismus spricht, ich fühle mich heute nicht auf Gottesdienstbesuch. Der Egoismus spricht, der Stil des Verkündigers passt mir nicht, ich höre mir lieber eine Predigt zu Hause an. Der Egoismus spricht, es ist heute nicht die Zeit, Geschwister zu besuchen und so weiter. Da könnte man noch viele Sachen, Beispiele anfügen. Das wissen wir selber, das können wir auch selber für uns mal überlegen, was unsere Beweggründe im Alltag sind. Wie aber können wir lebendige Steine sein am Haus Gottes, der Gemeinde? Der Römerbrief sagt uns in 12,1 folgende: Ich ermahne euch nun, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht all dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns verliehenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen. Jeder hat Gaben von Gott erhalten. Gott zeigt die Gaben, wenn wir diese für seinen Bau gebrauchen wollen, dann zeigt er sie. Die Gaben sind nicht für den Eigennutz bestimmt, sondern für den Bau des Hauses Gottes. Das ist die Gemeinde. Der Römerbrief teilt uns einige Gaben mit, die wir Gott zur Verfügung stellen können. Als erstes wird uns der Leib genannt. Wie das? Wir sollen unseren Leib als Gabe Gottes, unser Leib ist eine Gabe Gottes, ihm zur Verfügung stellen. Das beinhaltet Kraft, Zeit, Geld. Das müssen wir ihm zur Verfügung stellen. Als weiteres werden die geistlichen Gaben aufgeführt: Dienen, Lehre, Ermahnung, Mitteilen, Vorstehen, Barmherzigkeit üben, Ich möchte nur kurz auf Dienen eingehen, da die Zeit auch schon vorgerückt ist. Dienen wird als erstes hier genannt. Ich denke auch, dass es bewusst als erstes dasteht, weil im Dienen können wir uns alle wiederfinden. Wir sollen einander dienen, wie Jesus uns gedient hat. Dienen können wir in vielfältiger Weise. Wir können praktische Hilfe leisten oder wir können Geschwister ermuntern, anspornen in der Hingabe zu Jesus, anspornen in unseren Gaben zu leben. Und natürlich ist das Wichtigste natürlich, dass wir mit gutem Beispiel vorangehen, dass wir Vorbilder sind, nicht dass wir etwas predigen und etwas sagen und uns irgendwo hinter allem verkriechen, sondern dass wir auch im Dienst, im Dienen einander wirklich vorangehen. Und ich möchte einfach noch sagen, es ist nicht Aufgabe der Gemeindeleitung, die Gaben der Geschwister herauszufinden. Jedes Gemeindeglied ist für sich vor Gott verantwortlich, dass es die Gaben erkennt, die Gott ihm gegeben hat, und diese zum Wohle Gottes und der Geschwister einsetzt. Es hat ja geheißen da im Vers, so lasst, im Römer 12, so lasst sie uns gebrauchen. Das heißt nicht, so wartet bis, dass die Gemeindeleitung sagt, was habt ihr oder was könnt ihr bringen, sondern so lasst sie uns gebrauchen. Also es ist eine Bringschuld. Und wenn wir unsere Gaben, wenn alle ihre Gaben zum Bau des Hauses Gottes zur Verfügung stellen, dann wird der Bau Gottes durch lebendige Steine bestimmt, die vom Eckstein, der ja lebendig ist, geprägt sind. Wir werden das Böse verabscheuen, ungeheuchelte Liebe erleben, am Guten festhalten, Ehrerbietung gegeneinander haben und mit allem dem Herrn dienen. Da hat Egoismus und Gleichgültigkeit keinen Platz. Am Bau Gottes haben Gleichgültigkeit und Egoismus keinen Platz. Das haben wir schon im Haggai gesehen, das sehen wir im Neuen Testament auch. Und wenn wir als Gemeinde hier vielleicht noch persönlich einen Weg gehen müssen, wollen, dürfen, so liegt unser Trost und unsere Zuversicht wie damals im Ich bin mit euch. Gott ist mit uns, schenkt uns Hilfe und segnet uns, wenn wir uns ihm hingeben als lebendige Steine. Gott selbst ist der Baumeister und was er tut, ist gut. Amen. Wir wollen noch beten. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort und wir möchten einfach lebendige Steine sein an deinem Bau. Hilf uns dabei, denn wir können es aus eigener Kraft nicht. Aber du kannst uns verändern, du kannst uns helfen und uns umgestalten. Wir danken dir, dass wir diese Möglichkeit haben, durch den Geist Gottes, den du in uns gegeben hast. Wir danken dir, Vater im Himmel, für deine Güte und Treue und dass du zugesagt hast, du bist mit uns. Amen.